Unter dem Motto "Was macht die Energiewende im Land, Herr Untersteller?" stellte sich Grünpolitiker Franz Untersteller die Fragen der Internet-User zum Thema Energiewende. Am 17. Juli startete die Live-Online-Sprechstunde pünktlich um 19 Uhr auf der Internetseite des Umweltministeriums www.50-80-90.de. Eine Stunde lang stellte sich Untersteller den Fragen. Über ein Online-Formular wurden die Fragen gesammelt, dennoch gab es die Möglichkeit, auch während des Live-Chats weitere Fragen zu stellen. Ralf Heineken, Pressesprecher im Umweltministerium, stellte die Fragen der Internetnutzer an Untersteller. Aufgrund der eingeschränkten Zeit konnten nicht alle Fragen beantwortet werden. Wofür die Zahlen 50, 80, 90 stehen, warum Strom weiterhin kein Luxusgut sein wird, welche Energiequellen künftig genutzt werden und welche Klimaschutzziele verfolgt werden, hat Umweltminister Untersteller beantwortet. Das Video des Chats in voller Länge gibt es unter www.energiewende.baden-württemberg.de.
50, 80, 90, das sind die Erfolgszahlen von Baden-Württemberg, so haben wir das genannt. Was verbirgt sich denn dahinter?
Nun, es sind die zentralen Zahlen der Energiewende für Baden-Württemberg. Das sind die Ziele, die wir haben bis zum Jahr 2050. Die Energiewende wird in Baden-Württemberg nur dann Erfolg haben, wenn wir diese Ziele erreichen. Und was meine ich mit Zielen? Es wird darum gehen, den Energieverbrauch insgesamt bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, bis 2050, um 50% zu reduzieren. Es wird weiterhin darum gehen, dann den verbleibenden Rest, also die Hälfte, die noch übrig bleibt, dann zu 80% über erneuerbare Energien abzudecken. Und wenn wir diese beiden Ziele erreichen, nämlich den Effizienzfortschritt, die Halbierung des Energieverbrauchs plus die Tatsache, dass wir 80% der Erneuerbaren über die Erneuerbaren abdecken, dann haben wir eine Chance, das dritte große Ziel zu erreichen, nämlich die CO2-Reduktion, die Treibhausgase um 90% zu reduzieren.
Wir fangen aber an mit den Fragen, die vermutlich die Menschen am meisten interessieren, die Kosten zur Energiewende. Dazu gehen am meisten Fragen ein. Fangen wir mal an mit Tobi aus Freiburg, der fragt, ich finde den Atomausstieg super, aber macht die Energiewende Strom nicht am Ende zum Luxusgut?
Nein, um es klar und deutlich zu sagen. Wir haben aktuell eine sehr intensive, man kann schon sagen, nicht mehr Energiepreisdebatte, sondern eine Strompreisdebatte. Bürgerinnen und Bürgern wird dadurch wirklich der Eindruck vermittelt, als würden die Strompreise explodieren. Das ist mitnichten der Fall. Strompreissteigerungen hatten wir in der Vergangenheit schon vor der Zeit der Energiewende. Um mal Zahlen zu nennen, zwischen 2002 und 2010 sind in Baden-Württemberg die Haushaltsstrompreise um 45% gestiegen. Wir haben keinen Hinweis darauf, übrigens auch gestützt auf Studien, die wir in Auftrag gegeben haben, dass jetzt die kommenden Jahre bis zum Jahr 2020 die Strompreise für die Privathaushalte stärker steigen würden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ganz im Gegenteil, die Studien, die wir haben, sagen, dass wir in dem Zeitraum zwischen 2012, sprich dem letzten Jahr, und 2020, wieder ein 8-Jahres-Zeitraum, Strompreissteigerungen haben wir in etwa im Bereich zwischen 26% und 30%. Das klingt viel. Nur wenn Sie das umlegen pro Jahr, dann ist das im Rahmen dessen, was wir in der Vergangenheit hatten. Und im Übrigen, Bürgerinnen und Bürger sind dem nicht ausgeliefert. Sie können darauf reagieren. Einerseits mit Energieeffizienz, dann wenn Sie neue Haushaltsgeräte anschaffen, weil die bestehenden nicht mehr funktionieren oder veraltet sind, nämlich effiziente Geräte mit A++ möglichst oder A++++ anschaffen. Das ist sozusagen das Effizienteste, was heute auf dem Markt ist. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich auch, nämlich die liberalisierten Markt in seiner Gänze nutzen. Das heißt, auch sich umzuschauen, wie ist es mit günstigen Angeboten. Und wenn man dann weiß, dass 41% der Haushalte in Deutschland im Standardtarif ihres Grundversorgers drin sind, sprich in dem teuersten Tarif, und wenn sie wechseln, dass sie sich nicht nur die Steigerung der EEG-Umlage einsparen können, sondern de facto die gesamte EEG-Umlage für einen vierköpfigen Haushalt, heißt das im Jahr etwa 170 Euro einsparen können, dann wundere ich mich manchmal ehrlich gesagt schon auch ein wenig, warum so wenig Leute das machen. Ja, 41% im Standardtarif ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wechseln ist die Möglichkeit, die man im Privathaushalt hat. Mac aus Fulda interessiert sich für die Folgekosten der Energiewende, wenn man sie nicht macht. Er bittet darum und fragt, ob es langfristig nicht viel teurer werde, wenn wir auf die Energiewende verzichten. Und Sie sollen doch aus seiner Sicht den Zusammenhang zwischen klimaschädlicher Kohle, weg von Atom- und Energiewende deutlich machen?
Ich sehe das keinen Deut anders. Mal angenommen, man würde heute hingehen und würde sagen, das, was wir jetzt seit einigen Jahren machen, nämlich die Energiewende in Deutschland vorantreiben, war ein Fehler und wir entscheiden uns und sagen, wir machen Schluss damit. Ich meine, es glaubt doch hoffentlich kein Mensch, dass da damit sozusagen ein Steigern der Energiepreise, der Strompreise ausgeschlossen werden. Sowohl die Wärmepreise würden weiter steigen, Öl und Gas werden teurer werden, nämlich dann, wenn Indien, China, andere große Volkswirtschaften verstärkt auf immer knapper werdende Ressourcen zugreifen. Das mag vielleicht auf dem Gasmarkt kurzfristig durch den Fracking-Boom in den USA vielleicht mal etwas anders sein, aber mittel- und langfristig werden die Preise für fossile, knapper werdende Ressourcen steigen. Und so gesehen ist man gut beraten, wenn man die Entscheidung, die wir getroffen haben, die kommenden Jahre weiterführt, nämlich die Energiewende voranzutreiben, auf regionale Wertschöpfung setzt, auf Energieformen setzt, die keine Brennstoffkosten haben. So ist es nämlich bei Wind und Sonne als die tragenden Elemente bei den Erneuerbaren, die natürlich den Nachteil haben, hohe Anfangsinvestitionskosten zu haben. Aber auf der Zeitschiene bin ich mir sicher, werden wir in Deutschland von dieser Entwicklung profitieren, sowohl was die privaten Haushalte betrifft, als auch was die Wirtschaft betrifft. Im Übrigen, man koppelt sich da damit natürlich auch in gewisser Hinsicht Stück um Stück von, ich sag mal, Unsicherheiten auf den internationalen Brennstoffmärkten ab, die wir immer wieder mal, wenn man zurückblickt, in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und nicht auszuschließen ist natürlich, dass es auch in Zukunft der Kampf um knapper werdende fossile Ressourcen gibt. Und ich glaube, eine Volkswirtschaft ist gut beraten, wenn sie die Technologien hat, und die haben wir, uns Stück um Stück von dieser Entwicklung abzukoppeln.
Stichwort Effizienz haben Sie genannt, die zweite Säule der Energiewende, Ausbau der erneuerbaren Energien, Effizienz, Energiesparen, das Ganze unter Beibehaltung der Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit bringt mich zum Stichwort fluktuierende Einspeisung, sprich Windräder. Windräder und Sonne, auch dazu gibt es natürlich viele Fragen von den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Energiewende interessieren. Ich fange mal mit einer an in diesem Themenblock von Simone aus Eberstadt, die fragt, ob Sie wirklich daran glauben, dass bis zum Jahr 2020 1000 Windkrafträder in Baden-Württemberg installiert werden können.
Vielleicht mal den Hintergrund dieser Frage. Es ist ja so, dass in der Vergangenheit in Baden-Württemberg das Thema Windkraft keine große Rolle gespielt hat, weil die Vorgängerlandesregierung schlicht und ergreifend, ich sag's mal so drastisch, die Windenergie verteufelt hat. Windkraftanlagen durften sie errichten auf Vorranggebieten und weniger wie 1% der Landesfläche war ein Vorranggebiet, 99% der Landesfläche Ausschlussgebiet und viele der Vorranggebiete waren hinterm Berg statt auf dem Berg ausgewiesen, sprich sie waren schlichtweg uninteressant für Investoren. Und das hat dazu geführt, dass das Land auf dem letzten Platz aller Flächenländer in der Bundesrepublik steht. Hinter uns ist gerade noch Hamburg, Bremen und Berlin, weil sie halt auf dem Alexanderplatz oder am Kreuzberg keine Windkraftanlagen errichten können. Dieses wollen wir ändern. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, 10% der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg über Windkraft bis 2020 zu erreichen. Übrigens, so, das ist zwar ambitioniert, vor dem Hintergrund der Ausgangssituation, aber andererseits wieder nicht so ambitioniert, wenn man sieht, dass beispielsweise das Nachbarland Rheinland-Pfalz auch nicht gesegnet durch Nord- und Ostseestrände, wo der Wind dann intensiver im Norden weht, dieses Ziel heute schon erreicht hat. Rheinland-Pfalz hat heute 1350 Anlagen.
Da müssen wir hin.
Da müssen wir hin. 2020, Rheinland-Pfalz hat heute etwa 12% der Stromerzeugung abgedeckt über die Windenergieanlagen. In Baden-Württemberg sind wir derzeit noch in der Situation, dass wir plus minus 1% der Bruttostromerzeugung über die Windenergie abgedeckt haben. Wir haben jetzt im letzten Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert, das Landesplanungsgesetz. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Ausschlussgebiete auszuweisen, sondern die Regionalverbände sind angehalten, Vorranggebiete auszuweisen. Die kommunale Ebene kann über die Flächennutzungsplanung eigene Standorte noch ausweisen. Derzeit sind wir in so einer Phase, wo immer sagt, das Jahr 2013 ist das Jahr der Planung und 2014 werden wir dann erleben, dass die Zahl der Anlagen draußen im Land Stück um Stück hochgefahren wird und dass wir dann Stück um Stück auf diese 100, 120 Anlagen kommen, die wir pro Jahr brauchen dann, um das Ziel im Jahr 2020 zu erreichen. Also die technologische Entwicklung wird auch weitergehen. Wir haben heute Anlagen mit einer Durchschnittsleistungsfähigkeit von, ich sag mal, 2,5 Megawatt. In Rheinland-Pfalz werden die ersten 6 und 7 Megawatt Anlagen errichtet. Und auch in diesem Bereich wird die technologische Entwicklung weitergehen. Da bin ich fest von überzeugt. Es gibt noch eine Reihe von Hindernissen. Es gibt auch unterschiedliche Nutzungsinteressen. Es gibt das Problem oder die Themen Naturschutzrecht, Artenschutzrecht. Und diese Dinge gilt es jeweils an den Standorten zu diskutieren. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, die uns vorliegen, dann ist es so, dass die Zahl der Standorte massiv wachsen wird. Wir haben derzeit bei den Genehmigungsbehörden bereits 80 Anträge vorliegen, für konkrete Genehmigungsanträge für die Anlagen. Und wir sind im Moment in der Situation, wenn ich die Regionalverbände mir anschaue, dann haben wir bei den Vorranggebieten, die derzeit in Augenschein genommen werden, sind es etwa 1.100 bis 1.300 Standorte, die bereits derzeit sich in diesen Vorranggebieten, die dann neu geplant werden, abzeichnen.
Glauben, dass wir die 1.000 schaffen bis 2020?
Wir setzen alles dran, dass wir dieses schaffen, und alle Hindernisse, die es da noch aus dem Weg zu räumen gibt, werden wir angehen. Und das ist eine Riesenchance auch für Baden-Württemberg. Ich mache das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern wir reden auch über die kostengünstigste erneuerbare Energie, die wir hier auch in Baden-Württemberg nutzen wollen.